Ja? Das ist ein sehr spannendes Thema, ob die Kirche Zukunft hat und wenn ja, dann welche und dann welche Kirche überhaupt. Mit diesem Thema beschäftige ich mich schon sehr lange, aber auch viele Menschen, die ich kenne. Und wenn wir unsere Kirchen jetzt ansehen, ja, egal ob jetzt orthodox, ich kann natürlich nur für Deutschland sprechen, ja, reformiert, katholisch, die alle sind in einer enormen Krise. Ja, oder das, was sie als Krise bezeichnen, das heißt, dass die Kirchen sind keine moralische Autorität mehr. Ja, wenn ein Pfarrer, ein Priester, ein Pastor sagt etwas, das hat so gut wie keine Bedeutung. Das kann frei interpretiert werden. Moralische Autorität ist völlig verloren. Aber natürlich auch die Mitgliederzahlen. Ja, überall Kirchen werden geschlossen, verkauft. Es gibt immer noch viele Mitglieder. Aber wie viele kommen zum Gottesdienst? In Deutschland sehr wenige. Und natürlich kann man ganz legitime Frage stellen, was machen wir falsch? Warum ist das so? Warum gehen Menschen weg? Warum kommen Menschen nicht zu uns? Warum gehen sie lieber einkaufen als zum Gottesdienst? Und diese Fragen zu beantworten ist sehr, sehr schwer, weil ich kenne viele sehr gute Kollegen, die machen ihr Bestes. Ja, sie machen, sagen wir als Priester, richtig guten Job, aber das funktioniert trotzdem nicht. Und so müssen wir ganz realistisch feststellen, dass in der Form, in der die Kirche jetzt existiert, und ich befürchte, egal welche, sie hat keine Zukunft. Sie ist eine Reliquie, ja, sie ist etwas, was für Menschen, für einige Menschen auch ganz wichtig ist, egal aus welchen Gründen, ob das familiäre Gründe, ob sie dort Freunde treffen, ob sie so gewohnt sind, sonntags in die Kirche zu gehen. Es können verschiedene Gründe geben, aber die sind alle nicht ausreichend. Und in der Form hat wahrscheinlich die Kirche wirklich keine Zukunft, weil sie ist eine weltliche Struktur. Sie ist eine weltliche Organisation, nur natürlich, wer heute sich leisten kann, ein neues Auto zu fahren, ja, wird wahrscheinlich nicht unbedingt ein uraltes Auto fahren, das nicht mehr als 40 Kilometer pro Stunde fahren kann. Ja, und das ist, was wir eigentlich Leuten unter dem Strich anbieten. Wir sagen, ja, ja, wir sind alle elendig, lass uns alle zusammen elendig sein. Ja? Wir haben alle Probleme, wir können diese Probleme nicht lösen, aber wir können zusammen über diese Probleme jammern. Ja? Und das machen wir. Ne? Aber heute möchte ich eigentlich nicht über die Probleme der Kirche oder Kirchen sprechen, sondern wirklich, was zuerst überhaupt, was eine Kirche ist, wofür sie da ist, ja? Und welche Kirche dann irgendeine Zukunft hat. Also wenn wir von einer weltlichen Struktur denken, dann bin ich sehr pessimistisch und würde sagen, es ist aus. Aber Gott sei Dank, Kirche ist keine weltliche Institution. Kirche ist ein göttliches Werk. Und natürlich ein göttliches Werk hat immer eine Zukunft. Nichts kann göttliches Werk zerstören. Aber bevor wir über Zukunft reden, würde ich eine kleine Zeitreise, eine Exposé in der Vergangenheit machen. Aus einem einzigen Grund. Ich rede ziemlich viel mit verschiedenen Menschen, die auch sich als Christen bekennen. Ja? Aber auch die Frage, was glauben sie, können sie normalerweise keine Antwort geben. Ja? Ja, da kann man natürlich vom Credo sprechen, also die noch gut ausgebildet sind im Glauben, ja, die können, ich glaube an einen Gott, bla bla bla, sprechen, ja. Aber das Problem ist, ja, dass unser Credo ist etwas anders. Unser Credo ist, was wir sind, ist, was wir leben. Wenn wir prüfen wollen, was unser Credo ist, dann reicht es, auf unser Leben zu schauen. Und dann werden wir sofort sehen und wissen, woran glauben wir wirklich. Ja, dass nach der Reformation, Reformation hat viele gute Dinge bewegt, aber auch viele negative Dinge, in dem Glaube immer mehr eine intellektuelle Übung geworden ist. Ja, dass Christus immer mehr zu einem Objekt des Glaubens geworden ist. Ja, zu was statt wer. Und Menschen studieren Theologie, die sind wunderschöne Wissenschaftler in diesem Feld. Man kann tausende von Büchern heute lesen, aber das bringt am Endeffekt nicht, weil man kann viel oder alles über Gott wissen und trotzdem Gott nicht kennen. Und die Religion ist nicht ein Kenntnis über Gott, ja, die wir alle teilen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen waren schon in Afrika, ich war noch nie, aber ich glaube, dass es Afrika gibt. Ja. Und es gibt viele Christen, die auch glauben an Afrika, obwohl sie dort nie gewesen waren. Ja. Das ist eine intellektuelle Überlegung. Ja, ich glaube daran, obwohl das macht mich weder kalt noch warm. Ja, existiert Afrika und gut. Ja, und ich gehe jetzt und mache meine Sachen. Also unser Credo ist, was wir wirklich sind. Das ist unser Glaube. Wie wir aufstehen, wie wir reden, welche Werte wir vertreten, wie wir mit anderen Menschen umgehen, was wir machen, das ist unser Credo. Und es gibt meistens extreme Diskrepanz zwischen dem Credo, ich glaube an einen Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und dem Leben. Bei mir ist das nicht anders. Ja? Aber Religion hat einen Anfang, also warum es sie gibt, ja, und warum es Christentum gibt. Religion hat ein Ziel, wohin wir wollen, und Religion hat einen Weg, der uns an dieses Ziel bringen kann. Alles beginnt natürlich im Paradies. Ja, im Paradies, der den Mensch verliert, weil er glaubt, dass er auch ohne Gott glücklich sein kann. Ja, und seitdem beginnt diese Geschichte des Leidens, in dem wir die ganze Zeit versuchen, uns irgendwo zu finden, nur nicht in Gott. Aus welchem Grund auch immer. Gott erwählt Abraham, der Vater aller Gläubigen ist, ja, unser Vater, der Apostel Paulus sagt. Gott erwählt das Volk Israel. Die waren Sklaven in Ägypten. Und ich glaube, das waren keine richtigen 12 Stämme oder so. Das war einfach eine Gruppe von Sklaven, von unterster Kaste in Ägypten. Und da kommt ein Mensch und sagt, wollt ihr frei werden? Ja, und einige sagen ja und andere sagen nein. Und die ja gesagt haben, unternehmen eine Reise. Sie machen eine Erfahrung. Sie gehen durch das Meer. Sie gehen durch die Wüste, sie machen eine Erfahrung und diese Erfahrung bildet ihre Identität. Die sind nicht mehr Sklaven, die sind freie Menschen. Und sie haben erlebt, dass sie frei geworden sind, weil eine höhere Kraft sie geführt hat. Identität entsteht immer durch eine Erfahrung. Es war eine kollektive Erfahrung und Kirche ist auch eine kollektive Erfahrung. Deswegen, ich denke, dass Tradition so wichtig ist, weil Tradition ist unsere kollektive Erfahrung. Aber kollektive Erfahrung bedeutet nicht eine Massenpsychose. Kollektive Erfahrung bedeutet Erfahrung, persönliche Erfahrung von jedem Einzelnen von uns, die aber uns zusammenbringt und nicht voneinander trennt. Ja? Und das ist eigentlich, was Religion im Ursprung auch ist. Menschen machen eine Erfahrung mit Gott. Durch diese Erfahrung bekommen sie eine neue Identität. Sie waren Sklaven, sind jetzt frei. Sie haben sich als schwach gefühlt, jetzt sind sie stark. Sie hatten keine Heimat, jetzt bekommen sie ein eigenes Land. Das ist alles, was sie macht zu einem Volk. Und dort eben in der Wüste entsteht Volk Israel. Aber Heilsplan Gottes geht natürlich viel, viel weiter. Da kommt Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht nur ein netter Mann, der in den meisten Kirchen auf dem Kreuz hängt. Christus ist Gott, der wird Mensch. Und die Kirchenväter haben das schon ganz am Anfang, schon im 2. Jahrhundert, es formuliert: Gott ist Mensch geworden, damit Mensch wieder Gott werden kann. Es klingt jetzt in unseren Ohren wahrscheinlich, was soll das heißen? Aber dann zurück ins Paradies. Gott schafft den Menschen als sein Abbild, nach seiner Ähnlichkeit. Und Christus kommt, uns zu zeigen, was wir wirklich sind. Es gibt eine Geschichte in den Apokryphen, also nicht anerkannten Schriften von der Kirche, die aber sehr schön ist, dass ein Königssohn wird vom König nach Ägypten geschickt, und Ägypten ist immer dieser Ort der Sklaverei, ja, Welt als Gegensatz zum Himmelreich, mit dem Auftrag, diese wertvolle Perle ist natürlich immer unsere Seele, damit gemeint, aus dem Ozean zu holen, und diese Perle wird von einem Drachen bewacht. Ja, er muss diesen Drachen besiegen. Und Drachen stehen für unsere unkontrollierbaren Emotionen, unsere Sehnsüchte, alles, was eigentlich uns daran hindert, glücklich zu sein. Und er geht nach Ägypten, ist ein guter Junge, ein gehorsamer junger Mann, und geht dann am Strand, und dort kommt ein anderer Kerl und sagt: Willst du vielleicht etwas essen? Willst du vielleicht etwas trinken? Ja, super, ja, dann machen sie einen kleinen Picknick. Und er vergisst, warum er dort gekommen ist. Ja? Er vergisst, was war eigentlich Ziel seiner Reise. Und Christus kommt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind, was unser Ursprung ist, was unser Ziel ist und wie ist der Weg dahin verläuft. Christus stirbt für unser Sünden. Er befreit uns aus diesem Schuld. Früher war das ganz einfach. Es gab ein Gesetz. Ja? Gesetz sagt, wenn du das und jenes tust, wirst du belohnt. Wenn du das und jenes nicht tust, wirst du bestraft. Christus stirbt und nimmt die Sünde der ganzen Welt auf sich. Jetzt können wir zu Gott kommen und die Vergebung von ihm erlangen. Und jetzt bekommt die Welt eine neue Dynamik. Es bekommt ein Gesetz der Gnade. Nun, Problem ist, und das ist natürlich Apostel Paulus, ja, und dann Martin Luther und die Reformatoren später haben uns alle in eine extrem schwierige Situation gebracht, weil nach der Gnade zu leben ist überhaupt nicht unser natürlicher Zustand. Unser natürlicher Zustand ist zu leben nach dem Gesetz. Ich versuche es ganz kurz zu erklären. Gnade bedeutet Freiheit. Gnade ist immer frei. Gnade kann man nicht verdienen. Gnade kann man nicht erzwingen. Man kann nichts machen, um die Gnade zu empfangen. Sie ist immer ein freies Geschenk Gottes. Aber wir sind sehr unempfänglich, was Geschenke Gottes betrifft. Wir verhandeln immer mit Gott. Ja, wir sagen immer, ich mache doch das und jenes. Ich gehe doch in die Kirche. Ich bin doch ein guter Mensch. Solltest du auch nicht mit mir besser umgehen? solltest du nicht meine Gebete hören? Solltest du nicht mir das geben, was er gerne haben möchte? Und die Antwort ist nein. Ja, und das ist das Problem mit der Gnade. Gnade wird immer geschenkt. Und das ist, warum Christus sagt, selig sind die Armen im Geist. Selig sind die Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben, ihre Ansprüche. Aufzugeben, ihr Leben auf Transaktionen zu bauen. Ja, alles in dieser Welt ist Transaktion. Menschliche Beziehungen sind auch Transaktionen. Ich liebe dich, solange du mich liebst. Wenn du mich nicht liebst, liebe ich dich auch nicht. Ja? So funktioniert es meistens. Ja? Du bist gut zu mir, ich bin gut zu dir. Und weh dir, wenn du nicht gut zu mir bist. Dann werde ich auch nicht gut zu dir sein. Ja? Das alles hat einen Preis, ja, und so leben wir, so leben wir. Aber Christus lehrt uns einen völlig anderen Weg. Er lehrt uns, diese geistliche Armut, diese absolute Empfänglichkeit für all das, was wir weder verdienen können, noch verdienen müssen. Und was ist das? Das ist die Wiederherstellung des Abbildes Gottes in uns. Das ist unser einziges Ziel und nichts anderes. Das ist die einzige Botschaft des Christentums und von Christus. Werde wieder das, was du ursprünglich warst. Werde, jetzt in orthodoxen Sprache gesprochen, werde diese perfekte, reine Ikone Gottes. Werde diese Ikone, damit jeder, der dich anschaut, sofort sehen kann, das ist Gott. Das ist die Liebe. Das ist die Vollkommenheit. Und das ist nicht da, das ist immer drin. Ja? Wir haben gelernt, immer über Dinge extern zu denken. Und Religion und die Kirche auch, wurden auch eine externe Sache. C.G. Jung schreibt darüber, dass Religion in unserem 20. Jahrhundert so geworden wie ein Mantel, ja, wie ein Sonntagskleid. Ich muss in die Kirche gehen, also ich ziehe mir ein schönes Kleid, einen schönen Mantel an. Ja, und dann gehe ich in die Kirche, dann gehe ich zurück nach Hause, lege es ab und vergesse alles. Ja, das ist nicht nur einziges Problem, ja, wenn es so wäre. Ich wäre schon zufrieden, wenn viele Menschen einfach mindestens für diese 2 Stunden oder 1 Stunde, ja, diesen Mantel anhatten. Ja. Aber das ist auch schon eine seltene Ding geworden. Aber Problem ist viel, viel tiefer. Ja? Problem ist, wir denken, dass Religion kann man auch wählen. Ja, das ist eine Sache, wie man geht in den Supermarkt und wählt zwischen 10 verschiedenen Sorten von Karotten oder von Ketchup, ich weiß nicht was. Ja? Was mir am besten schmeckt, was mir am besten passt. Und Religion, die so funktioniert, wird natürlich nie eine Religion sein, die uns weiterbringt. Weil was wir machen, wir suchen uns in Gott. Und auf diesem Weg schaffen wir Götter nach unserem eigenen Abbild. Ja, genauso wie Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen, so wir schaffen uns unser eigenen Götter nach unserem eigenen Abbild. Also unser Gott ist meistens das, wie auch wir sind. Unser Gott reagiert, so wie wir würden reagieren. Unser Gott vertritt die Werte, die wir vertreten. Ja, es ist nie umgekehrt. Mindestens in unseren Kirchen, in Deutschland ist es nicht umgekehrt. Ja? Gott muss das und jenes machen. Ich bewundere immer Menschen, die immer wissen, was Gott tun würde, was er sagen würde, was er denkt. Ja? Die wissen alles. Die wissen alles über Gott. Erstaunlich. Ne? Ja, Gott kann das aber nicht. Wow, das ist eine Erkenntnis. Ne? Man weiß genau, was Gott kann und was nicht. Schön. Ja? Aber das ist natürlich nicht Gott des Universums, das ist nicht Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist nicht Gott, der über alles regiert und nicht Gott der Liebe, der uns gerettet hat, der eben Mensch geworden ist für uns und ist wahrer Gott und wahrer Mensch, genau was wir sein sollen. Das ist die Botschaft von Evangelium, weil das ist, was bedeutet, erlöst zu sein. Erlöst von allem, was uns von Gott trennt. Denn solange wir von Gott getrennt sind, sind wir auch von uns selbst getrennt. Ja? Wir können nicht Gott draußen finden. Wir finden Gott nur in uns. Aber nicht ein Idol, den wir für uns selbst geschaffen haben und gestellt haben und pflegen, sondern Gott des Universums. Wie der heilige Antonius der Große, der erste Mönch, es schon formuliert hat: Erkenne dich selbst und du erkennst Gott. Wenn Christus sagt, suchet und ihr werdet finden, klopft und es wird euch geöffnet, dann die Frage ist natürlich, was sollen wir suchen? Die Frage ist, wo sollen wir anklopfen? An welche Tür? Und das ist die Tür, die tief, tief in uns verborgen ist. Das ist die Tür, die in uns ins Himmelreich Gottes direkt führt. Weil Himmelreich ist in uns. Jeder, der Himmelreich außerhalb sucht, kann ich ihn schon enttäuschen, er wird es nicht hin. Niemals. Es ist in uns. Christus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und wenn wir definieren sollen in einem Wort, was Christentum ist, dann das ist Christus selbst. Nun, wir denken immer über die Wahrheit, über den Weg, über das Leben, schon wieder als externe Sache. Aber die Wahrheit ist nicht was. Die Wahrheit ist wer. Genau wie der Weg ist nicht was. Der Weg ist wer. Und das Leben ist nicht was. Das Leben ist wer. Das ist Christus und das ist Christus in uns. Die Geschichte der Kirche geht weiter. Die Apostel, das ist, was Christentum wirklich völlig außergewöhnlich macht und mit keiner anderen Religion in Vergleich kommt, dass alle anderen Religionen hatten große Männer, ja, wie Moses, der 40 Jahre mit seinem Volk war, oder Mohammed, der 40 Jahre Offenbarung vom Koran empfangen hat, oder Buddha, der erleuchtet wurde und diese Erfahrung dann weitergegeben hat. Ja. Jesus war auf dieser Erde 33 Jahre, sein Dienst war zwischen einem Jahr und drei Jahren und er war mit 12 Jüngern zusammen und das Evangelium berichtet uns ganz deutlich, dass die waren ziemlich dumme Menschen. Ja? Die waren nicht nur ziemlich dumm, weil sie haben nie verstanden, worum es ihm geht. Ja? Sie waren auch feige. Sie haben alle verlassen. Einen haben verleumdet. Andere hatten betrogen. Also was ist das? Was sind das für Schüler? Ja? Von großen Meistern. Aber das Christentum und diese Botschaft des Evangeliums geht weit. Man kann sie nicht begraben. Sie aufersteht. Und Christus ist auferstanden und da beginnt ein ganz neues Ära für uns alle. Da wird die erste Kirche gebaut. Und jetzt kommen wir eben an das, was Kirche war und ich glaube, was eben die Zukunft der Kirche auch ist. Die Kirche ist nach der ursprünglichen Definition ist eine eucharistische Versammlung der Berufen. Da sind Menschen, die eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. die nicht eine Religion für sich auserwählt haben, weil, viele Orthodoxe werden katholisch, weil in der katholischen Kirche Bänke stehen und Orgel gespielt wird. Ja? Das ist die Überlegung. Aber vor ersten Christen war diese Frage nicht. Wenn wir an Johannes 6 denken, an dieses sehr, sehr tragisches Kapitel in Johannes Evangelium, dann Christus fragt seinen 12, wollt ihr vielleicht auch gehen? Ja, ganz viele Schüler haben ihn verlassen. Sie könnten mit ihm nichts anfangen. Und Petrus hat gesagt, wohin? Wohin sollen wir gehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Ja? Und das ist diese Erfahrung. Das ist diese Erfahrung, wir werden Christen. Erst wenn wir zu Christus kommen und sagen, wohin sonst? Nur bei dir habe ich das Leben. Nur in dir kann ich das sein, was ich von Anbeginn der Welt war. Du bist mein Herr und mein Bruder. Wie Paulus sagt, Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Gott will uns als seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Nur wir sind so weit von Gott uns entfernt und so viel mit uns und mit unseren eigenen Dingen beschäftigt, dass wir haben diese Einheit mit Gott nicht mehr. Und ohne diese Einheit können wir nie das sein, was wir sind. Und da beginnt eben diese erste eucharistische Versammlung, ja, von Menschen, die diese befreiende Kraft erlebt haben. Die sind noch nicht am Ende des Zieles, des Weges, die sind ganz am Anfang. Aber was sie verbindet lebendiger Christus. Und das ist diese Kraft der Eucharistie. Ja, in der orthodoxen Kirche, in katholischen Kirchen, die spielt die absolut zentrale Rolle. Ja, alles anders ist eigentlich theologisch gesehen völlig unwichtig. Weil die Gemeinschaft beginnt dort, wo wir kommen zusammen, um Brot zu brechen und Wein zu trinken. Aber dieses Brot ist das Brot des Lebens. Dieser Kelch ist Blut Christi für uns vergossen. Und wir vereinen uns in dieser absoluten Einheit mit ihm. Wir werden zu seinem Leib. Das ist eine Lehre, die in der orthodoxen Kirche immer extrem wichtig war. Und ich glaube tatsächlich, dass auch die Zukunft der Kirche, und egal welche Kirche, liegt in dieser Versammlung, wo Menschen kommen, um ihre Identität und ihre persönliche Erfahrung zusammenzuteilen, damit diese Erfahrung zur kollektiven Erfahrung des Leibes Christi werden kann. Auf diesem Blatt steht das überkonfessionelle Christentum. Und das ist überkonfessionelles Christentum, was keinesfalls bedeutet, dass es ein konfessionsloses Christentum ist. Es geht um das Volk Gottes. Es geht um Menschen, die ihre Identität bilden durch Christus und in Christus. Und mit Christus. Ein Volk, das entsteht durch diese Erfahrung der Verwandlung. Weil ich bin überzeugt, Gott will keine guten Menschen haben. Ja? Es gibt genug gute Menschen, die auch nie in die Kirche gehen. Es geht auch nicht darum, würde ich sagen, um ein guter Mensch zu sein. Ein Heiliger ist nicht unbedingt ein guter Mensch. Und ein guter Mensch ist nicht unbedingt ein Heiliger. Gott will nicht gute Menschen. Gott will andere Menschen. Gott will Menschen, die ihr Ego, das eben alles klein macht, das alles auf Transaktionsebene bringt, dass wir das übersteigen. Dass wir mit ihm erfüllt werden und er ist nicht anders als diese Liebe. Als diese Liebe, die alles erhält. Als diese Liebe, die allem Leben schenkt. Ja, Christus spricht, dass Gott lässt seinen Sohn auf Gut und Bösen scheinen. Das ist Gott, an den wir glauben. Ja? Der Gott, der will, dass wir alle zu dieser Erkenntnis kommen. Und diese Erkenntnis bringt uns zur Metanoia, Umkehr. Ja? Auf Griechisch Metanoia und bedeutet nicht nur sich ins Brust schlagen. Ja? Es bedeutet Änderung des Denkens. Wir haben in eine Richtung gedacht, ja, und wir haben gesehen, das führt uns weg von Gott und deswegen weg von uns selbst und als solche weg von einander. Und dann kehren wir um. Ein Mensch, der Metanoia erlebt, er muss kein einziger Träne verlieren. Es geht nicht da. Es geht um diese Wende. Es geht um diese Wende, weil dann kommen wir an Gott zurück und dann kommen wir auch aneinander zurück. Und das ist die Kraft. Wir leben in einer Welt, die nur über Individualität spricht. Ja? Jeder muss ein Individuum sein, was bedeutet, du bist mir völlig egal. Ja? Was mir wichtig ist, ist nur ich. Ja? Ich bin ein Individuum. Hallo, alle verstanden? Ja? Das bin ich. Und alle müssen sich nach mir oder mehr oder weniger ordnen. Ja? Und wenn jemand mir stört, dann stört man meine Individualität. Man lässt mich nicht verwirklichen. Dass wir die Wörter nicht mehr verstehen, das ist nichts Neues. Ja? Aber Individuum, ja? Es kommt ja von undivided, es kommt von untrennbar. Als Ganzes. Ein Individuum zu sein bedeutet, mit allem eins zu sein. Das ist ein Individuum. Ja, nicht ein Egoist, der nur um sich selbst sorgt. Das ist ein armer Mensch, der mit der Zeit unfähig wird, jede Beziehung zu führen. Das, was wir auch heute erleben. Ja, wir sind getrennt voneinander und wir, die jungen Menschen vor allem. Die sind unfähig, eine Beziehung zu führen, weil sie erkennen sich nicht in dem anderen und erkennen den anderen nicht mehr in sich. Ja? Das ist die größte Tragödie unserer Zeit. Ja? Dieser Schrei nach Einsamkeit von Menschen, die laufen, Geld zu verdienen, dass sie dann nicht mehr wissen, wann sie das ausgeben können und was sie noch kaufen können. Ja? Mit diesem Wirtschaftssystem, nur kauf, kauf, kauf und du bist glücklich. Ja? Und man kauft, kauft, kauft und wird nicht glücklich, weil alles, was wahr ist, kann man nicht kaufen. Aber das ist Geschenk der Gnade, für die wir uns einfach offen machen müssen. Und die Zukunft der Kirche besteht in diesem neuen Volk. Aus uns allen, die von unserer falschen Identität, was auch immer das sein kann, ja, womit auch wir uns identifizieren, Abstand nehmen. Indem wir sagen, dass unsere Identität ist Christus. Wir sind in Christus miteinander vereint. Egal welche Kirche, egal welche Konfession, egal welchem Weg man folgt. Weil es geht nicht um Ritus. Ritus, kirchliche Tradition, ist alles ein zeitliches Phänomen. Und natürlich als zeitliches Phänomen, es muss irgendwann verändert werden oder sterben oder was auch immer. Wir versuchen die ganze Zeit, unsere Religion zu retten. Ja, wie Heiliger Siloam von Athos es gesagt hat, Gott rettet den Menschen und nicht die Religion. Und der Mensch rettet die Religion und nicht den Menschen. Ja, uns sehr oft viel, viel wichtiger, die Form zu erhalten, unseren Regeln zu folgen, als einander zu sehen. Ja, und diese Begegnung findet immer im Du. Das ist unsere Beziehung mit Gott. Die Beziehung mit Gott ist Du-Ich-Beziehung. Weil Gott ist eine Person und wurde Mensch. Und hat uns gezeigt, was wir sein können und sein sollen. Und durch diese Beziehung, durch diese Identität, die wir gemeinsam machen, werden wir zu diesem Volk, das tatsächlich ein Licht für diese Welt werden kann. Das tatsächlich einen neuen Weg für Menschen geben und zeigen kann, weil wir diesen Weg gegangen sind. Und das ist die Aufgabe der Kirche. Das ist die Aufgabe der Kirche heute und in den nächsten, 100 Jahren, bis Christus kommt. Kirche ist ein Ort, an dem diese Begegnung mit Gott ermöglicht wird. Wir können niemandem Glauben geben. Glaube resultiert immer aus den direkten Erfahrungen. Der Mensch muss selbst Gott kennenlernen. Aber wir können die Rahmen schaffen, wir können einen Ort schaffen, an dem diese Begegnung möglich ist. Und das ist die Kirche. Und die Kirche ist auch ein Ort, an dem wir Menschen liebevoll, nicht sie mit der Bibel auf den Kopf zu schlagen, ja, sondern liebevoll an dieser Erfahrung begleiten. Natürlich, die Voraussetzung dafür ist, dass wir selbst diese Erfahrung haben. Ja. Sonst bleiben wir bei dieser Theorie. Sonst werden wir über was und nicht über wen sprechen. Also Kirche ist die Versammlung, ein Ort, die Menschen, die zusammen Gott erleben und zusammen helfen, den anderen Menschen Gott zu erleben, damit wir als Volk Gottes wirklich den Menschen ohne Hoffnung, ohne Zukunft diesen Weg zeigen können. Und natürlich zusammen dann irgendwann mit Christus als seine Braut und als sein Leib für immer freuen. Ich danke vielmals.